Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen haben sich zum Abschluss ihres Bundeskongresses in Hamburg gegen weitere Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak ausgesprochen. Abweichende Meinungen von einzelnen Abgeordneten werden als Gewissensentscheidungen aber ausdrücklich respektiert. Mit dieser Formulierung entschärften die Delegierten den Streit um Parteichef Özdemir, der sich für Waffenlieferungen einsetzt. Eine deutsche Beteiligung an einem Militäreinsatz soll einem Beschluss zufolge erst geprüft werden, wenn ein Mandat der Vereinten Nationen vorliegt.
Der Riss geht mitten durch die Partei. Die meisten Grünen sind gegen Waffenlieferungen in den Irak. Parteichef Özdemir ist dafür. Er hält eine emotionale Rede und kann sich sogar einen militärischen Einsatz unter bestimmten Bedingungen vorstellen.
Was doch nicht geht, ist, dass man sagt, wir wollen ein UN-Mandat, wir wollen das alle. Aber wenn es dann eins gibt, dann ohne uns. Das funktioniert nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Wir kriegen kein UN-Mandat, wenn wir sagen, macht eins, aber wir sind nicht dabei.
Unterstützung kommt ausgerechnet von der grünen Jugend. Auch sie hatte Waffenlieferungen an Kurden abgelehnt. Ein Besuch im Nordirak hat das verändert.
Wo ich letztes Wochenende ja auch dort war, auch die UN besucht habe, die selbst auch gesagt haben, dass die Waffenlieferungen in dem Fall richtig waren.
Doch viele Grüne sind skeptisch, wo die Waffen am Ende landen werden. Ihnen fehlt eine politische Gesamtstrategie. Claudia Roth bringt es auf den Punkt.
Es ist nicht grüne Politik, dem Tabubruch der Bundesregierung zu folgen, die am 1. September diesen Jahres Waffenlieferungen in Krisenregionen beschlossen hat. Denn das markiert das Ende einer deutschen Außenpolitik, die auf militärische Zurückhaltung und restriktive Rüstungspolitik basiert ist.
Am Ende stimmt die Mehrheit gegen Waffenlieferungen in Krisengebiete. Doch abweichende Meinungen werden nun als Gewissensentscheidung respektiert. Damit ist der Streit um den grünen Kurs in der Außenpolitik wie auch bei anderen Themen vertagt.
Die Unterschiede zwischen grünen Prinzipien und realer Alltagspolitik, vor allem in den Ländern, bestehen weiter. Hier in Hamburg haben sich die Grünen nicht zerfleischt. Aber auch nach dem Parteitag werden sie weiter ringen um die richtige Balance zwischen Streitlust und Konsens.
Auf tagesschau.de finden Sie die wichtigsten Beschlüsse der Delegierten im Überblick. Einen ausführlichen Bericht vom Parteitag sendet das Erste um 23.35 Uhr. Zur fristgerechten Umsetzung der deutschen Klimaziele sollen jetzt die Stromkonzerne ihren CO2-Ausstoß verringern. Ein Konzeptpapier des Wirtschaftsministeriums sieht vor, dass die Betreiber von Kohlekraftwerken in den kommenden 5 Jahren mindestens 22 Millionen Tonnen CO2 einsparen sollen. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat Minister Gabriel die Chefs der Energiekonzerne für morgen nach Berlin geladen, um über seine Pläne zu beraten.
Der Bundeswirtschaftsminister war am Wochenende wohl gar nicht an seinem Berliner Arbeitsplatz und doch ist ein Eckpunktepapier an die Öffentlichkeit gelangt. Danach sollen Energiekonzerne verpflichtet werden, Kohlendioxid einzusparen, bis 2020 22 Millionen Tonnen CO2. Parteiintern abgesprochen scheint das nicht.
Ja, in Ostdeutschland sind seit 1990 90.000 Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft schon verloren gegangen. Das wäre nicht gut für unser Bundesland und ich halte auch von einer politisch motivierten Stilllegung überhaupt nichts.
Weniger CO2-Ausstoß. Das könnte das Ende für mehrere Kohlekraftwerke bedeuten. Das überrascht. Zuletzt hatte Gabriel erklärt, er sei gegen eine zwangsweise Abschaltung der Anlagen.
Wir brauchen also die Kohle auch für lange Zeiten noch. Sie wird an Bedeutung abnehmen, das wissen auch alle. Aber das wird eben über einen sehr langen Zeitraum sein.
Die Stromversorgung bliebe nach Ansicht von Experten gewährleistet, wenn die neuen Pläne umgesetzt würden.
Wir haben ja noch sehr, sehr viele Kohlekraftwerke am Netz, die auch die nächsten Jahrzehnte weiterhin in Deutschland da sein werden. Es geht darum, dass man bis zum Jahre 2020 die Klimaschutzziele erreichen will. Und das geht eben nur, indem man einen geringen Teil der Kohlekraftwerke, die auch alt und ineffizient sind, vom Netz nimmt.
Und doch befürchtet der Koalitionspartner, Energiekonzerne könnten Entschädigungen einfordern.
In dem Eckpunktepapier wird jetzt auf einmal gesagt, es sollen Kraftwerke abgeschaltet werden. Das muss man dann mit der Industrie natürlich erst einmal besprechen, denn das sind ja Eigentumsrechte, die dann in Frage gestellt werden. Und gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass wir immer dann, wenn wir ihn brauchen, auch Strom haben. Das muss alles erst organisiert werden. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Möglicherweise können die Energiekonzerne schon morgen Forderungen stellen. Gabriel soll sie Medienberichten zufolge nach Berlin eingeladen haben.
Bundesfinanzminister Schäuble fordert ein Vetorecht für den EU-Währungskommissar gegen Haushalte von Euro-Staaten, wenn die Neuverschuldung zu hoch ist. Er hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel im Dezember den Weg dafür freimachten, sagte er dem Fokus. Das nationale Budgetrecht würde dadurch nicht verletzt. Die Parlamente könnten immer noch selbst über mögliche Gegenmaßnahmen entscheiden. Kurz vor Ende der Verhandlungsfrist laufen die Bemühungen für eine Lösung im Atomstreit mit dem Iran auf Hochtouren. US-Außenminister Kerry traf sich in Wien erneut mit seinem iranischen Amtskollegen Zarif und EU-Chefunterhändlerin Ashton. Teheran brachte inzwischen eine Fortsetzung der Gespräche nach dem Fristablauf am Montag ins Gespräch. Die 5 UN-Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie Deutschland wollen den Iran dazu bringen, sein Atomprogramm auf Dauer deutlich einzuschränken.
Müssen die Verhandlungen erneut verlängert werden oder gibt es einen Atomdeal mit dem Iran? Journalisten aus aller Welt warten inzwischen vor dem Wiener Palais Coburg auf Ergebnisse der 5+1-Gespräche. Morgen um Mitternacht läuft offiziell die Frist ab, bis zu der eine Einigung über die Nutzung von Kernenergie mit dem Iran erzielt werden soll. Am Abend traf der russische Außenminister Lavrov in Wien ein. Morgen kommt sein chinesischer Amtskollege. Damit gehen die Atomgespräche wohl in die entscheidende Phase.
Ich glaube, es ist jetzt unsere gemeinsame Verantwortung, die Chance zu nutzen, einen 12 Jahre langen alten Konflikt, der wirklich einer der gefährlichsten weltweit ist, diesen einer Lösung näher zu bringen.
Die iranische Delegation dementierte nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA, dass es jetzt schon Resultate gibt. Weder eine Verlängerung des Interimsabkommens noch eine Rahmenvereinbarung seien erzielt worden.
Thank you everyone very much.
Nach wie vor geht es in den Verhandlungsrunden vor allem um technische Details, wie den Grad der Urananreicherung, die Zahl der iranischen Zentrifugen, die Überwachung der Atomanlagen und ein konkretes Datum für die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran.
Keine Seite kann es sich leisten, dass die Verhandlungen hier in Wien ergebnislos zu Ende gehen. Man wird also in jedem Fall eine formale Einigung präsentieren und die Details dann in technischen Arbeitsgruppen weiterverhandeln. Doch gerade an diesen technischen Details ist ein Abkommen mit dem Iran bisher immer gescheitert.
In Teheran waren heute 200 Menschen auf das Gelände der Atomenergiebehörde gekommen, um für das Recht auf friedliche Nutzung der Kernenergie zu demonstrieren. Organisiert von konservativen Kräften und Hardlinern. Das Volk muss sich im Klaren sein, dass der Westen nur seinen eigenen Vorteil sieht. Die nehmen uns alles weg. Unser Land hat sich das Ziel gesetzt, Atomenergie zu haben, und nichts soll es daran hindern, dieses Ziel zu erreichen. Doch die meisten denken anders, wollen eine schnelle Einigung mit dem Westen, damit die Sanktionen gelockert werden, unter denen das Land und die Menschen seit Jahren leiden. Wir hoffen, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis kommen, damit sich die politische und wirtschaftliche Lage im Land verbessert. Seit Wochen kauft fast keiner mehr Autos oder Immobilien. Alle erwarten, dass nach einer Einigung die Preise fallen. Und die Devisenhändler auf der Straße wechselten heute kein Bargeld mehr. Auch sie blicken gespannt nach Wien und hoffen auf einen positiven Abschluss der Gespräche.
Knapp 4 Jahre nach der Jasmin-Revolution waren heute mehr als 5 Millionen Menschen in Tunesien aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Es ist die erste demokratische Abstimmung über das Staatsoberhaupt in dem nordafrikanischen Land. Als Favorit gilt der 87-jährige, nicht religiös ausgerichtete Kandidat Essebsi. Erreicht keiner der Bewerber im ersten Durchgang die absolute Mehrheit, folgt Ende Dezember eine Stichwahl.
Voller Stolz gaben heute viele Tunesier ihre Stimme ab. Ihr Land macht mit der Präsidentenwahl den letzten großen Schritt zur Demokratie. Tunesien hat schwierige Jahre des Übergangs hinter sich, politische Attentate, Bedrohung durch militante Islamisten. Aber das Land ist auf Reformkurs geblieben.
Wir sind sehr glücklich, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Jeder ist frei und kann wählen, wen er will. Ich möchte einen Präsidenten, der unserem Land Sicherheit und Stabilität gibt. Trotz seines hohen Alters gilt er als Favorit. Der 87-jährige Beji Essebsi ist vielen eine Vaterfigur. Seine weltliche Nida-Tunis-Partei stellt bereits im neuen Parlament die stärkste Fraktion. Allerdings finden sich in ihr auch Politiker aus dem Umfeld des früheren Diktators Ben Ali. In den ärmeren Vierteln des Landes ist die Stimmung gespalten. Auch deswegen zeichnet sich eine mäßige Wahlbeteiligung ab. Nach der Revolution 2011 hat sich das Leben hier für viele nicht verbessert. Es fehlen Jobs, die Preise sind explodiert und immer wieder kommt es zu terroristischen Anschlägen. Deshalb waren heute 100.000 Soldaten und Polizisten im Einsatz. Es blieb weitgehend ruhig. Trotz aller Probleme, das kleine Tunesien bleibt die große Ausnahme in der arabischen Welt. Hier scheint der Übergang zur Demokratie zu gelingen. Nun muss sich aber auch die wirtschaftliche Lage entscheidend verbessern.
Bei einem Selbstmordanschlag in der Provinz Paktika im Osten Afghanistans sind mindestens 45 Menschen getötet worden. Mehr als 50 wurden verletzt. Nach Behördenangaben sprengte sich der Attentäter inmitten der Zuschauer eines Volleyballspiels in die Luft. Bislang hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Die radikal-islamischen Taliban hatten in der Vergangenheit mehrfach Sportveranstaltungen angegriffen. In Syrien und im Irak sind inzwischen mindestens 60 deutsche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet worden. 9 von ihnen seien bei Selbstmordanschlägen ums Leben gekommen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Maaßen der Welt am Sonntag. Das sei ein trauriger Erfolg für die islamistische Propaganda. Maaßen sieht auch hierzulande eine so wörtlich gewisse Anschlagsgefahr durch Islamisten.
In der US-Stadt Ferguson warten Bürger und Polizei angespannt auf die Entscheidung einer Geschworenenjury. Deren 12 Mitglieder müssen entscheiden, ob ein weißer Polizist wegen tödlicher Schüsse auf den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown angeklagt wird. In den vergangenen Tagen gab es bereits kleinere Demonstrationen. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde mobilisiert. Der Tod Browns hatte im Sommer gewaltsame Proteste ausgelöst.
In der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart gegen Augsburg mit 0:1 verloren. Das Tor des Tages erzielte Paul Verhaag durch einen Elfmeter. Zuvor hatte der Hamburger SV Werder Bremen mit 2:0 besiegt und damit 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.
Die Erleichterung bei den Hamburgern war nach dem Schlusspfiff unendlich groß. Das am Ende nervenaufreibende Nordderby hatte allerdings schleppend begonnen. Die Chance des Bundesliga-Neulings Guaida nach 10 Minuten war die einzig erwähnenswerte Szene der ersten Hälfte. Den Teams beider Trainer war anzumerken, um wie viel es ging. In den zweiten 45 Minuten Werder nur bei Standards gefährlich, Freistoß Junusovic, HSV-Keeper Drobny sicher. In der turbulenten Schlussphase führte ein Stellungsfehler von Lukinia zum 1:0 für den HSV. Der eingewechselte Rudnevs drückte den Ball über die Linie. Danach sah Bremens Kapitän Fritz für dieses Foul die gelb-rote Karte. Und in der Nachspielzeit der kuriose Höhepunkt des 101. Bundesliga-Nordderbys. Arslan bringt den Ball nur an den Pfosten. Werder-Torwart Wolf schiebt ihn sich selbst über die Linie. Der HSV erzielt erstmals in dieser Saison 2 Tore und verdrängt Werder damit auf einen Abstiegsplatz.
Die Tabelle: München mit 7 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze vor Wolfsburg, dahinter Mönchengladbach und Leverkusen. Auf den Europa-League-Plätzen Hannover und jetzt Augsburg. Die zweite Hälfte: der Hamburger SV verlässt die Abstiegsränge und liegt auf Platz 15. Auf dem Relegationsplatz nun Dortmund vor Bremen. Stuttgart bleibt Tabellenletzter. Lewis Hamilton ist neuer Formel-1-Weltmeister. Der Mercedes-Pilot gewann das letzte Rennen in Abu Dhabi vor dem Brasilianer Massa und dem Finnen Bottas. Es ist der 2. WM-Titel für den Briten nach 2008. Hamiltons schärfster Konkurrent und Teamkollege Rosberg landete wegen technischer Probleme auf Rang 14.
Er ist also der beste Formel-1-Fahrer dieses Jahres. Und beim Finale zeigt der Brite nochmal sein ganzes Können vom Start bis ins Ziel. Ein Auto zu haben, mit dem ich alles zeigen kann, was mich ausmacht, meine ganzen Stärken und Schwächen auf den Tisch legen kann, Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dabei ist das Rennen eigentlich schon kurz nach dem Start entschieden, denn Nico Rosberg erwischt einen schlechten Beginn. Hamilton übernimmt sofort blitzschnell die Führung und dominiert in der Folge den letzten Grand Prix dieses Jahres. Rosberg kann nicht mehr mithalten, auch weil zur Mitte des Rennens sein Hybridsystem ausfällt. Er fällt zurück, wird kurz vor Schluss sogar von Hamilton überrundet und landet letztendlich auf Rang 14.
So oder so hätte er heute gewonnen. Ja. Also daher hat die Technik jetzt keine Rolle gespielt.
Lewis Hamilton gewinnt 11 von insgesamt 19 Saisonrennen. Dreimal wird er Zweiter und zweimal Dritter. Damit ist er Formel-1-Weltmeister 2014.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 24. November.
Ein Ausläufer des Tiefs über Südnorwegen greift in der Nacht auf die Nordwesthälfte Deutschlands über und bestimmt morgen in der Mitte noch unser Wetter. Heute Nacht ziehen in der Nordwesthälfte dichte Wolken auf und von der Nordsee her breitet sich landeinwärts Regen aus. Auch in der Südosthälfte wird es wolkiger, zum Teil ist es auch neblig. Morgen fällt anfangs vom Westen über die Mitte bis in den Nordosten gebietsweise Regen, später im Osten. Südlich der Donau und im Norden zeigt sich auch mal die Sonne. An den Küsten entwickeln sich allerdings einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch. In der Nacht Tiefstwerte von 9 Grad am Niederrhein und im Schwarzwald bis örtlich minus 2 in Nordbayern. Morgen werden zwischen 6 Grad im Nordosten und bis zu 16 Grad in Alpennähe erreicht. Am Dienstag in Südostbayern und nordöstlich der Elbe relativ freundlich, sonst viele Wolken, im Westen und Südwesten auch etwas Regen. Mittwoch und Donnerstag bleibt es bei einer Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel meist trocken. In den westlichen Landesteilen kann es mal etwas regnen.
Karin Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Gabriels Kehrtwende, der Kohle geht es an den Kragen und vergessene Geschichte. Erinnerungen an die jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.